Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen, Hans Spiegel, euer Pfarrer im Internet. Jo, worum geht's heute? Es geht einfach um eine Nachricht, die sogar in Österreich irgendwie sehr stark aufgenommen wurde und sicherlich in Deutschland noch viel mehr, wo eben 2/3 der Zuhörer leben. Hallo Deutsche. Und zwar musste ein Vizeadmiral zurücktreten, und zwar nicht irgendeiner, ich habe keine Ahnung, warum Vizeadmiral und nicht richtiger Admiral, aber der ist sozusagen der Chef der deutschen Marine, Inspekteur. Der gute Mann heißt Kai Achim Schönbach. Und warum musste er zurücktreten? Er musste zurücktreten, weil er ganz was Böses gesagt hat, nämlich meines Erachtens nach die Wahrheit. Da ich ja jetzt im Krankenstand bin, ich versuche ihm verzweifelt kein Omikron aufzureißen, bevor er Mittwoch ins Spital muss, ja, es ist nicht lustig, habe ich mir angetan, auf YouTube das ganze Video seiner Rede und der ganzen Geschichte anzuschauen. Das Ganze dauert nebenbei bemerkt 1 Stunde 22 Minuten. Davon, dazu komme ich dann später. Ja, es wird ihm vorgeworfen, er hat Putin-freundliche Aussagen gefällt. Das ist schon wirklich was Faszinierendes, also darum ging es überhaupt nicht, nebenbei bemerkt. Nein, es geht darum, dass dieser Mann die Wahrheit gesagt hat. Und ganz witzig ist, er hat das dann selber gesagt, dass das eigentlich ziemlich dumm ist. Gut. Also worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass die Deutschen, für Österreich immer wieder faszinierend, ja, etwas haben wie eine Kriegsmarine. Ist logisch, weil die haben da in Norddeutschland halt auch ein Meer, sogar zwei, eine Nordsee und eine Ostsee. Und ja, die haben deswegen auch Kriegsschiffe. Und jetzt ganz witzig, bereits 2019 hat die damalige deutsche Bundesregierung etwas beschlossen, nämlich sie wollen da auch im indopazifischen Raum mitmischen. Und da geht es also, das heißt dann natürlich immer gleich ein Sicherheitssystem, Programm, sonst was aufbauen. Und deswegen haben sie da das Schiff hingeschickt. Und zwar eine Fregatte mit dem witzigen Namen Bayern. Also noch weiter weg vom Meer geht es ja jetzt wirklich nicht, in Deutschland zumindest. Und sie hätten es in Österreich nehmen können. Und jetzt ist diese Fregatte dahin gefahren, ganz einen großen Bogen gefahren, am Mittelmeer hat es mitgemacht mit irgendwelchen NATO-Manövern, den Suezkanal durch und dann halt irgendwann in Ostasien gelandet. Die ist nicht einmal noch daheim, nebenbei bemerkt. Das sind gleich einmal, was sind das jetzt? 5 Monate. 5 Monate ist die schon unterwegs und noch immer, also sie ist nicht untergegangen. Das ist für ein Kriegsschiff gar nicht so ohne, für ein konventionell betriebenes Kriegsschiff eine so lange Tour zu fahren. Also deswegen sind die, glaube ich, alle sehr stolz drauf, dass das nur immer schwimmt und alles irgendwie passt. Die, nebenbei, wie man gesagt hat, vorhin nachgeschaut, das Schiff ist gerade südlich von Indien Richtung Suezkanal wieder, um dann irgendwann im Februar in Deutschland anzukommen. Deswegen war dieser Chef von der deutschen Marine da in Indien eingeladen. In Indien, und das ist ganz wichtig, in Indien. In Indien war er eingeladen von so einem Think Tank, heißt das heutzutage. Also da sind ganz viele hochrangige Militärs dort, der indischen Land- und Seestreitkräfte, und da hat er einen Vortrag gehalten. Und dieser Vortrag ist sehr spannend. Also als erstes begründet er einmal, ich mache das jetzt ganz gemein, ja, ich zeige Ihnen jetzt, was der Mann wirklich gesagt hat. Natürlich unglaublich verkürzt, also Sie können es sich ja selber anschauen, 1 Stunde 22 Minuten auf YouTube. Und der redet halt darüber, warum die dieses Schiff dorthin geschickt haben und was sie gelernt haben. Also die Grundlage ist, das ist ja ganz ein besser Satz, habe ich schon wieder die Wahrheit gesagt, Deutschlands Wohlstand hängt von Ostasien ab. Das merkt man jetzt gerade, weil man keine Chips kriegen. Und ohne Chips geht gar nichts. Und er sagt dann noch ganz viele andere böse Dinge, wie zum Beispiel, ja, dass es in Bezug auf das Verhalten China gegenüber, durchaus Spaltungen im Bereich der EU gibt. Es gibt also Länder, die sind irrsinnig China-freundlich, und es gibt Länder, die sagen, naja, ein bisschen so Menschenrechte haben wir schon einmal, so dieses Wort zumindest gehört und so. Also das sage jetzt ich, das hat nicht er gesagt. Und das eine schwierige Situation in der EU ist, wie verhält man sich China gegenüber? Und sie haben eine Erfahrung gemacht mit der Entsendung dieses Schiffs. Das ist jetzt ziemlich wörtlich. Deutschland als Outsider war erstaunt über die Komplexität der politischen Verhältnisse. Also das Schiff ist ja konventionell betrieben. Außerdem haben die da ein paar hundert Leute an Bord. Das heißt, die müssen ja was essen. Das heißt, dieses Schiff fährt ja nicht direkt hin, tut da um und fährt wieder zurück, sondern das muss ja überall anlegen. Das muss ja dauernd Verpflegung bunkern und Treibstoff und was weiß ich was. Das heißt, die haben jetzt zum ersten Mal mit ganz vielen dieser Länder reden müssen. Und wie tun die eigentlich, wenn da plötzlich ein Kriegsschiff daherkommt und ein deutsches Kriegsschiff, also andere Kriegsschiffe kommen da hinterher, aber deutsches schon sehr, sehr lange nicht. Und sie haben viel gelernt. Also sie haben viel gelernt über die Komplexität der Verhältnisse, und sie haben sich ja genau überlegt, wie diese Fregatte fährt, damit den Chinesen nicht auf die Zehen treten. Und sie haben den Chinesen auch angeboten, dass sie einen Hafenbesuch machen würden, aber die Chinesen haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Und das ist also im Großen und Ganzen die Rede, wo es einfach darum geht, dass es eine politische Geschichte ist. Ja, dass das Schiff da rumfährt, ist eine politische Geschichte. Praktisch genommen hat dieses Schiff an einem großen, riesigen Seemanöver teilgenommen, südlich von Japan. Und dieses südlich von Japan, da sind sie halt auch rumgefahren und irgendwie Seekrieg geprobt und so, dann scheint auch irgendwie gut funktioniert. Bei der Rückfahrt aber haben sie sehr genau geschaut, dass das Kriegsschiff genau die normalen Handelsseerouten fährt, um die es immer geht, und sie eigentlich von Taiwan ziemlich weit weg hält. Also das wollten sie nicht berühren. Gut, also eine ganz normale Rede, passt. Und jetzt setzt er sie wieder hin. Man merkt so, wie er sieht, jetzt ist er froh, dass er die Rede hinter sich gebracht hat und so. Und der indische Gastgeber sagt jetzt zu ihm, ja, jetzt haben wir nur ein paar Fragen vorbereitet von irgendwelchen Militärs und so weiter und so fort. Die erste, da geht es irgendwas um die indische Marine und Deutschland und so. Die zweite Frage ist, was war das schnell? Ja, wieder Kooperation, ob man mal gemeinsames Manöver machen könnte. Die dritte Frage habe ich nicht einmal mehr verstanden. Das war irgendwas Hochspezifisches von irgendeinem Marineoffizier. Das habe ich nicht verstanden auf Englisch. Das hat er dann irgendwas dazu gesagt. Die vierte ist die Position Deutschlands in der EU-Strategie bezüglich der Global Gateways im Indopazifik. Da wurde jetzt was sehr Wichtiges gesagt, der Herr Vizeadmiral. Er hat darauf hingewiesen, dass Deutschland eine Demokratie ist, und das ist nie ganz einfach. Man muss nämlich die Herzen der Bürger gewinnen, nicht ihren Intellekt. Und das finde ich also eine coole Aussage. Also das war dann in dem Kontext, dass man das so einfach in einer Demokratie nicht beantworten kann, sondern als Geschichte ist, wofür die Bürger emotional sind. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Aussage, die wahrscheinlich ja sich auch nicht so viele Freunde gemacht hat. Vor allen Dingen wird er ein bisschen später genau diese Aussage, ja, verhauen. Dann geht's um eine wesentliche Frage, nämlich die Frage ist von einem, wenn ich mich nicht täusche, oberster indischen Armee, was ist denn Deutschlands Ansicht zur Osterweiterung der NATO? Und jetzt merkst du, wie er voll professionell antwortet, der Herr Vizeadmiral. Es können Staaten in die NATO nur aufgenommen werden nach zwei Kriterien. Zuerst einmal müssen sie Souveränität über ihr gesamtes Staatsgebiet besitzen. Zweitens müssen sie alle möglichen anderen Voraussetzungen, gibt es in so einem Katalog, erfüllen. Und dann wörtlich, of course, Ukraine cannot, unverständlich, wahrscheinlich fulfill, the requirements since it is occupied. Und damit wird er in die Pension geschickt. Nein, er sagt einfach die Wahrheit. Also es gibt diese Kriterien und da ja ein Stück der Ukraine, sprich die Krim und dann dieser östliche Bereich, Donetsk-Becken und wie das alles heißt, besetzt ist, besitzt die Ukraine nicht die volle Souveränität über ihr Staatsgebiet und deswegen kannst du da eintreten. Also alles andere ist eh von vornherein völlig für die Kotz weiterzureden. Er sagt diese Wahrheit. Und ja, dann geht's halt irgendwie weiter. Und dann, du merkst aber auch, das muss man dazu sagen, dass er da schon sehr entspannt dort sitzt, das ist der Ansicht, irgendwie die Rede oder vorbei, er plaudert jetzt mehr. Was denke ich persönlich, was Russland will? Will Russland wirklich ein kleines Stück der Ukraine? Nein, Russland bzw. Putin möchte die NATO spalten. Das halte ich wirklich für eine sehr, sehr sinnvolle Aussage, weil und er sagt dann natürlich auch in dem Kontext, Russland wird die Ukraine nicht besetzen. Das, also die Kosten wären so unendlich, das ist vollkommen sinnlos. Und sagt, Putin möchte Respekt auf Augenhöhe. Geben wir ihm doch den Respekt. NATO und Indien brauchen Russland gegen China. Das ist jetzt das, wofür er sich hat entschuldigen müssen. Warum er sich dafür hat entschuldigen müssen, verstehe ich jetzt wiederum nicht, weil jeder weiß, erstens mal, die Krim ist weg, das weiß jeder. Also Russland hat über Jahrhunderte versucht, die Krim in die Hand zu kriegen, weil das eben der Zugang zum Schwarzen Meer ist und dann dort die ganzen Kriegshäfen gebaut und die Werften für die Kriegsschiffe sind dort etc. etc. Natürlich holen die sich das zurück. Vergiss es. Die geben das nie her. Also das ist so eine russische Grundgeschichte. Wir müssen die Krim haben oder die Moslems fallen über uns her und bringen uns alle um. Das ist so ein russisches Grundgefühl. Deswegen ist die Krim weg. Ende. Und natürlich gelingt es Herrn Putin, der ja auf dieser Ebene ein schlauer Hund ist, dass er, schauen Sie, das darf ich sagen, wenn das ein Vizeadmiral sagt, ist er auch weg. Natürlich versucht er, die NATO zu spalten. Das ist ja klar. Ja, vollkommen klar. Und vor allen Dingen sagt ja der Vizeadmiral noch, wir dürfen auf keinen Fall Russland eine Stimme geben im Prozess der Aufnahme von Ländern in die NATO. Also wenn ein Land das will und eben souverän ist für sein ganzes Staatsgebiet etc., dann passt es. Wir können uns da nicht, wir werden uns auf keinen Fall von Russland sozusagen abhängig machen. Das sagt er jetzt so, ne? Das ist jetzt meine Paraphrase seiner Aussage. Also alles vollkommen richtig, ja? Völlig richtig, komplett richtig. Er sagt dann noch ein paar andere relativ böse Sachen, wie wenn man andere hat ihn dann gefragt, wie sind das überhaupt mit Dual User Technology, das heißt irgendeine Technologie, die Deutschen haben, die Chinesen wollen's und jetzt kann man das denen verkaufen zum Beispiel oder den Chinesen erlauben, dass sie die ganze Firma kaufen, weil die, ich habe keine Ahnung, was auch immer machen, herstellen und das sehr gut machen und du kannst diese Technologie aber auch für Waffen einsetzen, weil die meiste Hochtechnologie kann man für einen friedlichen Zweck einsetzen und genauso gut für einen militärischen. Also jeder Chip ist einsetzbar in ein Handy oder um Raketen zu steuern. Also da sagt er dann auch noch was Böses dazu. Was sehe ich bei dieser ganzen Geschichte? Ich sehe dabei, dass der ORF sich nicht entblödet hat, in seinen Nachrichten folgende Schlagzeile zu bringen. Deutscher Marinechef nach Pro-Putin-Äußerungen zurückgetreten. Wo waren da Pro-Putin-Äußerungen? Da war Realismus. Was da im Hintergrund in Wirklichkeit abläuft, also ich bin vollkommen sicher, dass man den Mann einfach weghaben wollte, und dann irgendwas gesucht hat, weil wenn Sie in das Video hineinschauen, dann werden Sie sehen, dass man seine Rede noch gut versteht, wie er dann am Tisch sitzt, da mit den Fragestellern, ist ja kaum verständlich, ich habe das mich da wirklich durchgebissen, weil das Mikrofon war falsch aufgestellt und das übersteuert dauernd total. ist total dumpf, es ist furchtbar zu hören. Kein Mensch tut sich das freiwillig an, sich das anzuschauen. Ja? Also der war von vornherein auf der Abschussliste und er war wohl auf der Abschussliste wegen irgendwelcher Interna, die wir alle nicht kennen, aber vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass er die Wahrheit gesagt hat. Und meine Lieben, heute sind wir genau dort. Um den Herrn Vizeadmiral nochmal zu zitieren, in der Demokratie oder in der heutigen Demokratie geht es nicht darum, den Intellekt von Menschen zu gewinnen, zu sagen 1 und 1 ist 2, sondern in der heutigen Demokratieform geht es darum, ihre Emotionen, ihre Herzen zu gewinnen. Und jetzt frage ich Sie eins, können wir uns das wirklich leisten? Müssen wir heutzutage wirklich hingehen vor der Aussage 1 und 1 ist 2, dass wir zuerst einmal alle gewinnen müssen? Das sind nämlich Anforderungen, die teilweise in der Schule auf uns zukommen. Oder muss der Pfarrer zuerst die Herzen der Gemeindemitglieder gewinnen, bevor er ihnen sagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes? Ich frage Sie das. Muss das sein? Und vor allen Dingen, wozu soll das führen? Wenn Sie jetzt in Ihr Berufsleben zurückdenken, dann haben wir doch immer mehr genau diese Situation. Ich habe jetzt gerade einmal mit jemandem geredet, der heute halt so in einem Supermarkt arbeitet und dort arbeitet wie ein Rost, die schlichten Hunderte von Kilo pro Tag da in die Regale ein und preisen aus und tun und machen. Das ist alles irrsinnig kompliziert, körperlich auch sehr, sehr, sehr anstrengend nebenbei bemerkt. Es ist heutzutage dem Dienstgeber völlig wurscht. Es darf nur kein einzelner Kunde, und was das auch für ein Volltrottel sein mag, hingehen und sie über einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin beschweren. Dann ist das alles vollkommen gleichgültig, komplett gleichgültig, wie viel die geschlichtet haben und ob das alles perfekt in Ordnung ist und so weiter und so fort. Es darf sie nur keiner aufregen. Und jetzt, wenn man sich das so anschaut, ich meine, so ein Vizeadmiral und Generalinspektor oder Inspektor, wie auch immer der Titel ist, der deutschen Kriegsmarine, das ist ja was. Ja, da hofft man doch wenigstens drauf. Also der wird ja das nicht aus Zufall geworden sein. Die werden es ja nicht ausgewürfelt haben, sondern weil er irgendwas kann und irgendwas bewiesen hat. Es ist wurscht, es wird ein Satz herausgerissen aus einer Stunde 22. Es geht gar nicht um seine Aussagen, die teilweise wirklich provokant sind. Ja, also man so ein, liebe Deutsche, die ihr da zuhört, was tut's denn ihr, wenn man euch ins Gesicht sagt, euer Wohlstand hängt davon ab, dass die Handelsbeziehungen zu China gut funktionieren und die Seewege frei sind. Schluckt sie das, sagt sie, ja, ist wieder so. Oder sagt sie, na, wir sind Deutsche, wir können Kruppstahl produzieren, wir und überhaupt, ich weiß nicht was. Können wir noch die Wahrheit sagen? Wie viel Zeit vertun wir in unserem Leben nur noch damit, Herzen zu gewinnen? Das ist nur eine sehr, sehr, sehr höfliche Formulierung. Wer hier länger zuhört, weiß, dass ich sehr viel spitzer formulieren kann. Hat das noch einen Sinn? Sagen Sie ja nur nicht die Wahrheit. Und ich bleibe dabei, als evangelischer Christ, die Wahrheit muss gesagt werden und die Wahrheit muss gelebt werden. Alles andere ist schlicht und ergreifend zerstörerisch. Einen gesegneten Abend und eine ganz gute neue Woche.